Das NDR 2 Update um 12 mit Eva Engert.
Es geht um einen Milliardendeal. Die Neptun-Werft in Rostock hat ein riesiges Windenergieprojekt an Land gezogen. Und tagelang wurde nach ihm gefahndet. Jetzt hat sich nach den Schüssen in Göttingen ein 16-Jähriger gestellt. Die Energiewende rettet in Mecklenburg-Vorpommern gerade ein Traditionsunternehmen. Die Neptun-Werft in Rostock hat einen Milliardendeal an Land gezogen. Da geht's um sogenannte Umspannplattformen. Die sorgen dafür, dass der Strom, der von den Windparks auf See kommt, an Land ins Netz eingespeist werden kann. Und das Besondere ist, es ist das erste Mal, dass ein System in dieser Größenordnung auch in Deutschland gefertigt wird. Und jetzt eben zum Großteil auch hier im Norden, in Rostock. Juliane Mau, NDR 2 Rostock. Kannst du uns einmal erklären, wie so eine Umspannplattform aussieht und wofür die genau eigentlich gut ist?
Also so eine Umspannplattform wurde heute mit einem Fußballstadion verglichen. Also es ist ungefähr 100 Meter lang, 50 Meter breit, 80 Meter hoch. Es gibt einen Hubschrauberlandeplatz, 30.000 Tonnen Stahl. Naja, und wozu braucht man das Ganze? Um den Strom, der sozusagen auf dem Wasser, also in dem konkreten Fall auf der Nordsee produziert wird, umzuwandeln und weiter an Land zu transportieren und ja dann nutzbar zu machen für uns an Land.
Ja, bei den Dimensionen erklärt sich vielleicht auch, wie da mehrere Milliarden Kosten zustande kommen für zwei von solchen Dingern. Jetzt hat ja Ministerpräsidentin Schwesig auch schon von einem großen Tag für Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Wer profitiert denn da alles von diesem großen Auftrag?
Naja, es ist ja ein Konsortium, das diesen Auftrag erhält. Auf der einen Seite ist das also Neptuns Molders, die den Stahlbau übernehmen, und Siemens, die für das Innenleben sorgen, also die für die Technik verantwortlich sind. Aber der Großteil, die sogenannte Topside oder alles, was aus dem Meer ragt, kann man auch sagen, wird am Standort Rostock-Warnemünde bei Neptun produziert. Und da, das sagte Manuela Schwesig dann heute, geht es um 500 Arbeitsplätze in Warnemünde und dann noch einmal 500 Arbeitsplätze bei Zulieferern aus der Region. Naja, und der Meyer-Konzern, der profitiert natürlich auch noch von dieser Auftragslage. Der ist ja in den vergangenen Jahren so ein bisschen in Schieflage geraten. Also der freut sich jetzt, dass die Tochter da eine gesicherte Auftragslage hat.
Jetzt hat der frühere Wirtschaftsminister Habeck ja, als er noch im Amt war, mal gesagt, dass wir wahrscheinlich einen Bedarf von 40 dieser Plattformen binnen 20 Jahren haben. Kann da also noch mehr kommen für deutsche Werften?
Ja, also Katharina Reiche sagte heute, dass die Nordsee zu einem europäischen Kraftwerk ausgebaut werden soll. Und bis 2050 geht es um 300 Gigawatt Leistung. Und ja, wenn wir eben gucken, dass es bei einer Plattform heute um 2 Gigawatt geht, dann geht es also in der Summe um mehr als 100 Plattformen und damit auch wahnsinnig viele weitere Aufträge, die möglich sind in Deutschland oder eben in Europa, die da auch vergeben werden sollen.
Na, das ist doch mal eine Aussicht. Danke, Juliane, nach Rostock. Von Rostock kommen wir nach Göttingen. Da sollte es ein unbeschwerter Abend werden. Am Samstag, da waren tausende Leute in Göttingen unterwegs zur Nacht der Kultur. Da gab es Musik, Lesungen, Theater, all sowas. Aber nicht weit entfernt von den Feiernden wurde die Stadt gleichzeitig zum Tatort. Zwei Großfamilien sind da aneinander geraten und als die Polizei den Streit schlichten wollte, fielen Schüsse. Ein Polizist wurde dabei schwer verletzt. Jetzt hat sich der dringend tatverdächtige Schütze gestellt, ein 16-Jähriger, der seit Samstag europaweit gesucht wurde. Jan Fragel, NDR 2 Göttingen. Wie lief das denn gestern ab, als er sich bei der Polizei gemeldet hat?
Der 16-Jährige, der kam nicht allein. Der hat sich von einem Rechtsanwalt begleiten lassen, sagt die Polizei. Sie halten ihn tatsächlich für dringend tatverdächtig. Ja, der Jugendliche lebt in Göttingen. Er soll auch hier geboren sein. Seine Familie stammt aus dem Kosovo. Und darum war der Haftbefehl auch europaweit ausgeschrieben.
Und weiß man, warum der junge Mann das gemacht hat, dass er da um sich geschossen hat?
Ja, das ist alles noch etwas unklar. Vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei Großfamilien in Göttingen. Beide standen sich am Rande der Innenstadt gegenüber. Die Polizei war da schon vor Ort, hat versucht, das Ganze zu deeskalieren. Und dann fielen diese Schüsse um kurz nach 10. Wie viele ist aber noch unklar, ob einer oder mehrere Schüsse auch gezielt auf den Polizisten abgegeben worden sind oder ob sie einem anderen galten. Das ist auch noch unklar, ebenso wie das Motiv. Da sind die Staatsanwaltschaft und die Polizei ja noch dran.
Jetzt sagt die Polizei ja auch, dass die beiden Großfamilien, die da aneinander geraten sind, vorher schon auffällig waren. Was sind das denn für Familien und welche Probleme hat es bisher mit denen gegeben?
Da hält sich die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft, die halten sich noch ziemlich bedeckt. Das wird auch noch ermittelt, wie das alles zusammenhängt. Beide Familien sollen jedenfalls auch schon im Oktober, November mehrere Tage miteinander Streit gehabt haben, offen auf der Straße. Und vor kurzem gab es noch einen Fall mit Baseballschlägern und Schreckschusswaffe, die da im Einsatz gewesen sein soll. Ob und wie die Taten zusammenhängen, das wird noch aufgeklärt.
Jetzt ist es aber auch nicht besonders beruhigend zu wissen, dass da bekannte und anscheinend rivalisierende und auch gewaltbereite Clans unterwegs sind. Hast du den Eindruck, dass die Polizei die Situation da im Großen und Ganzen noch im Griff hat?
Erstmal sagt die Polizei, dass die Gruppen wohl nur untereinander einen Konflikt haben. Das macht die Sache natürlich nicht besser, denn Selbstjustiz hat weder in Göttingen noch anderswo Platz. Das sagen Politik, aber auch beispielsweise die Gewerkschaft der Polizei, die natürlich auch ein hartes Vorgehen jetzt weiter fordern. Auffällig war, dass in den vergangenen Tagen in Göttingen deutlich mehr Polizei auf der Straße präsent war als sonst. Und Göttingens Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn, die ist auf jeden Fall erleichtert, dass sich der Tatverdächtige gestellt hat, und schriftlich sagte sie oder teilte sie mit, sei sie überzeugt, dass der hohe Fahndungsdruck und das, so hat sie es geschrieben, robuste Vorgehen der Polizei auch dazu geführt habe, dass sich der Tatverdächtige gestellt hat.
Und der 16-Jährige gehört einer kosovarischen Großfamilie an. Vielen Dank, Jan nach Göttingen. Das ist für viele jüdische Menschen mittlerweile trauriger Alltag, dass sie befürchten müssen, antisemitisch beleidigt oder auch anderweitig angegriffen zu werden. Fast 24 solcher Fälle am Tag hat es im vergangenen Jahr in Deutschland im Schnitt gegeben. Genauso viele waren es schon im Jahr davor. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS dokumentiert das in ihren jährlichen Berichten. Und sie sagt, seit Beginn des Gaza-Kriegs 2023, nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, ist das viel mehr geworden. Und zwar dauerhaft, sagt der Bundesbeauftragte gegen Antisemitismus Klein.
Auch das Abflachen der Kampfhandlungen in Gaza hat kaum Auswirkungen auf die Zahl antisemitischer Vorfälle gehabt. Das bedeutet, wir reden nicht über eine kurzfristige Reaktion auf tagespolitische Ereignisse. Wir reden über ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft. Das Kriegsgeschehen in Gaza diente vielen offensichtlich nur als Vorwand für die Verbreitung von Judenhass.
Bianca Schwarz, NDR 2 Berlin. Wenn wir da von antisemitischen Vorfällen sprechen, wovon genau sprechen wir da?
Also RIAS unterscheidet insgesamt 6 Kategorien. Das geht los mit den schlimmsten, extreme Gewalt. Da geht es wirklich um lebensbedrohliche Körperverletzungen. Und dann über Angriffe, Sachbeschädigungen, Bedrohungen hin zu Massenzuschriften. Da sind wir dann online unterwegs. Und die größte Gruppe, das sind Vorfälle verletzendes Verhaltens. Also es können Schmierereien im öffentlichen Raum sein oder auch Beleidigungen im öffentlichen Raum.
Und wer macht sowas? Also ist das dokumentiert, von wem solche Angriffe kommen?
Es ist ein bisschen schwierig. Fast 60% können nicht zugeordnet werden, weil die Täterinnen und Täter unbekannt sind. Gerade online oder eben bei irgendwelchen Schmierereien irgendwo an der Hauswand, da weiß man das oft nicht. Bei den rund 40% der Fälle, wo es zugeordnet werden kann, da werden die meisten, 9% aller Vorfälle, einem rechtsextremen Hintergrund zugeordnet. 6% kommen mit einem links-antiimperialistischen Hintergrund und 2% aller Vorfälle ordnet RIAS einem islamischen oder islamistischen Hintergrund zu.
Und solche Taten, werden oder wurden die in irgendeiner Form auch geahndet?
Ja, da wo es möglich ist und die Täter bekannt sind, ja. Es gab zum Beispiel im letzten Jahr 4 Fälle extremer Gewalt. Ich greife mal einen raus, weil da das Verfahren auch schon abgeschlossen ist. Da hat ein Mann am Berliner Denkmal für die ermordeten Juden Europas einen Besucher von dieser Gedenkstätte, dieses Stelenfeld, angegriffen und hat ihm einen Schnitt an der Kehle zugefügt. Der Mann konnte durch eine Not-OP gerettet werden. Der Angreifer hat vor Gericht gesagt, er sei aufgefordert worden zu dieser Tat von einem Vertreter vom sogenannten IS, vom Islamischen Staat. Und das Berliner Kammergericht hat den Täter verurteilt wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und versuchter Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 13 Jahren Haft.
Und wenn wir von solchen Fällen hören und auch von solchen Zahlen, wie da heute veröffentlicht worden sind, dann sind das ja erstmal irgendwie, klingt das nach Statistik, aber was bedeutet sowas für den Alltag von Jüdinnen und Juden hier in Deutschland?
Wir haben ja eben schon ganz kurz den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung gehört, Felix Klein, der war heute bei dieser Pressekonferenz dabei und da hat er auch gesagt, das bedeutet, dass Jüdinnen und Juden heute in Deutschland wieder überlegen müssen, ob sie die Kippa oder den Davidstern sichtbar tragen, ob ihre Kinder den Schulweg wirklich allein gehen können. Und er hat sich gefragt, warum da der gesellschaftliche Aufschrei bisher ausbleibt.
Die Anzahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland bleibt auf einem hohen Niveau. Vielen Dank, Bianca, nach Berlin.
NDR 2 Update. täglich um 12 und 17 Uhr.